findest deinen Weg. Wenn du dir selbst vertraust, es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Willkommen bei der Lunchbox aus einer Runde mit meinem Hund. Ich bin Nina, Mitgründerin von Digital School Story. Und während unseres Spaziergangs befüllen wir deine Lunchbox mit frischen Ideen, knackigen Tipps oder auch würzigen Impulsen. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir wirklich sind. Die bilden echt unsere DNA. Aber unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken. Und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die eben noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß. Ich freue mich, liebe Hörer und Hörerinnen, dass ich wieder einen total spannenden Gast da habe, mit dem ich reden kann und mit dem ich tatsächlich auch total schätze, immer wieder mal zu sprechen, nämlich Mathieu Coquelin. Und er hat einen total spannenden Job, denn er ist tatsächlich in der Fachstelle für Extremismusdistanzierung auch. Und ich finde das ja ein total wichtiges und spannungsgeladenes Feld, das du da besetzt. Und bevor wir da inhaltlich natürlich reinsteigen, würde ich dich gerne noch mal so ein bisschen beschreiben lassen, selber, welche drei Hashtags dich am ehesten adressieren würden. Also was würdest du sagen, beschreib dich am besten?
Da das jetzt ja nur ein Podcast ist und man den nur hört, würde ich bunt mal nehmen als Hashtag. So. Für alle die, die mich dann irgendwie mal googeln wollen, werden verstehen, was es mit dem Hashtag auf sich hat. Ich glaube, bunt ist aber auch so eine Lebenseinstellung. Die kann man durchaus ja auch als Metapher begreifen. Ich glaube, so vielfältig und den Mehrwert von Vielfalt in der Gesellschaft, wesentlich breiter, wie wir den vielleicht oft in Diskursen aufgreifen, ist ja auch schon direkt der Bestandteil von der Arbeit, die ich habe. Zweiter Hashtag, wie nennt man das nochmal so, dieses C, wenn man so, ich glaube, ich mache den Job jetzt seit 10 Jahren und man muss C sein, um in diesem Job zu bleiben, weil das sehr, sehr widrige Rahmenbedingungen sind, die zivilgesellschaftliche Träger in diesem Feld einfach auch erfahren, viel über Projektfinanzierung, also das heißt, man muss da, dann komme ich zum dritten Hashtag, Leidenschaft, glaube ich so, Spund, C und Leidenschaft.
Weil, Hashtags.
Ja, danke. Das ist das, was mir spontan durch den Kopf geht. Der eine führt so ein bisschen zum anderen. Und die Leidenschaft für diesen vielfältigen, bunten, demokratischen Rechtsstaat, ja, die fordert uns ja gerade allen auch so ein Stück weit eine gewisse Zähigkeit ab.
Sag mal, Mathieu, wie kommt man eigentlich überhaupt zu einer Fachstelle Extremismusdistanzierung? Wie war so dein Weg oder war das irgendwie von Anfang an klar, dass solche Themen dich irgendwie triggern und du da mehr machen willst? Oder wie bist du überhaupt in dieses Feld gekommen?
Also über Umwege. Ich habe ja irgendwann mal vor, Gottes Willen, 2025, vor über 20 Jahren soziale Arbeit studiert und dual, damals hieß es noch Berufsakademie. Ich fand es ganz gut, weil ich als irgendwie Mitte 20-Jähriger doch noch irgendwie ganz dankbar war, wenn ich so einen festen Rahmen hatte. Ich glaube, Uni hätte für mich nicht so gut funktioniert zu dem damaligen Lebensabschnitt. Und habe dual studiert, das heißt immer wieder an der Hochschule für die Theorie und war in den Praxisphasen eigentlich in der Behindertenhilfe tätig. Also in verschiedenen Bereichen, auch stark in der Pflege. Und habe aber immer, wenn es im Studium möglich war, sämtliche Hausarbeiten tatsächlich gerne über den Rechtsextremismus geschrieben, weil ich komme aus dem ländlichen Raum. Das war ein Phänomen, das mich in der Jugend schon immer begleitet hat, dass man einfach das schon immer auch, ich nehme mal tatsächlich den Begriff von der Seite her kommend, für uns war das im Stadtbild durchaus etwas, was man gesehen hat. Also rechte Jugendliche, hast du auch auf dem Dorfdiskurs immer mal wieder gehabt, dass die da einfach aufgetaucht sind. Ich glaube, die waren jetzt aus meiner jetzigen professionellen Perspektive gar nicht unbedingt durchideologisiert, aber das war halt so ein Habitus, den du immer mal wieder beobachtet hast. Und dann nach dem Studium war das Thema erstmal eigentlich weg, weil ich in der mobilen Jugendarbeit war. Und habe dann nach 9 Jahren in der Mobilen diese Ausschreibung für diese Stelle gesehen von der Landesarbeitsgemeinschaft Mobile Jugendarbeit und fand es total spannend, weil ich in Böblingen Mobile Jugendarbeit gemacht habe. Und da hast du eher eigentlich Jugendliche mit Migrationshintergrund, waren da, glaube ich, im Anteil 90-95%. Ich glaube, von den 95% waren dann irgendwie nochmal 80% mit türkischem Migrationshintergrund. Und wir hatten in Böblingen jetzt eigentlich keine Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus so klassisch, aber du hattest ganz viele so diese Anfänge Graue Wölfe. Wir hatten so diese, ich weiß nicht, ob man die bei dir auch kennt, so diese Motorradklicken ähnlich organisierte Jugendgruppierungen, Black Jackets, also die dann im Prinzip Autotunen anstatt Harleys fahren, aber von der Struktur her ähnlich halt auch in die organisierte Kriminalität reinragen. Und da gab es sehr viele Ähnlichkeiten an dem, wie die jungen Menschen, die wir damals in der Mobilen irgendwie erreicht hatten, bei denen gelandet sind, wie du heute halt mitunter im Extremismus landest. Also, dass Gesellschaft für die nicht funktioniert, dass die Gruppe attraktiver ist, Männlichkeitsvorstellungen, auch damals schon irgendwie sehr toxisch, sehr, sehr Anerkennung und Wertschätzung durch Gewalt. Also es war, so, ich höre hier mal auf, damit du die nächste Frage stellen kannst, aber das war so ein bisschen, wie man in das Feld reinkommt und aus der Logik heraus wir halt auch die Fachstelle konzipiert haben.
Jetzt sind 10 Jahre doch auch eine Zeit, die sozusagen da, ja, die du da bist und wahrscheinlich auch eine ganze Menge gesehen hast. Wenn du jetzt auf heute guckst und zurückschaust dann auf deinen Beginn, hat sich das verändert? Ist es immer noch gleich geblieben? Sagst du, da gibt es irgendwie heute eine ganz andere Intensität bei diesem Thema, wo man draufschauen muss? Oder ist es sozusagen, hat sich da noch was verschoben? Wie ist so deine Einschätzung tatsächlich?
Ich glaube, es ist ein sowohl als auch. Also es haben sich Dinge überhaupt nicht verändert. Also ich finde es erstaunlich, wie dieses Thema Männlichkeit eines ist, das gerade eben ja massiv wiederkommt. Also wie über das Thema Männlichkeit und auch so stereotype Vorstellungen von Männlichkeit, gerade auch dieses ganze Toxische, wie das eigentlich die letzten 10 Jahre wie so ein roter Faden sich durchzieht, als eigentlich das Thema, das in Radikalisierungsprozessen eine große Rolle spielt. Weil es ein Katalysator ist zu Gewalt, weil wir da natürlich Korrelationen haben von diesen Vorstellungen von Männlichkeit und dann eben halt das aus dem heraus sich wesentlich schneller auch Gewalt legitimieren oder erklären lässt. Dass aus diesen Männlichkeitsvorstellungen natürlich auch wir Korrelationen zu bestimmten Abwertungsmechanismen haben. Also sei es jetzt sexistisch, das ergibt sich, glaube ich, so ein Stück weit für alle logisch. Aber es gibt ja auch durchaus so Korrelationen, dass du dann auch Abwertung hast gegenüber Homosexuellen. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren, finde ich, stark gewandelt, dass wir in den Anfängen, als ich noch mobile Jugendarbeit gemacht habe, waren es vor allem die Verknüpfung, dass eigentlich fast alle, die sehr, sehr toxisch männlich unterwegs waren, waren eigentlich auch homophob unterwegs. Und da hat sich so ein Stück weit das mit dem LSBTTIQAA+ so ein bisschen gewandelt. Das heißt, du hast hier, aber eigentlich geht es um das Gleiche. Es geht um ein Nichtverstehen von oder in Abgrenzung von eben dieser sehr, sehr eindeutigen Männlichkeit. Also dieses Schwarz-Weiß-Denken. Das sind so Dinge, die gleich geblieben sind von der Funktion. Also das ist männlich mit allem, was dazugehört. Und daraus leitest du eben halt ab, quasi Reihenfolgen gegenüber Frauen. Du leitest da davon ab, natürliche Ordnungen und wer eben halt da nicht reinpasst und nicht reingehört. Das sind so Themen. Ich glaube, was sich halt verändert hat, ist die Art und Weise, wie wir in Berührung kommen mit diesen ganzen Fragmenten des Hasses. Es hat sich allein in den letzten 20 Jahren enorm viel getan mit der Digitalisierung. Ich war letzte Woche Experte bei so einer Kino. Kennt ihr das, Schulkinowochen? Habt ihr das bei euch auch?
Ja, haben wir auch.
Und die haben sich so einen Film angeschaut. Da ging es um einen Anschlag auf ein Geflüchtetenheim. Und das Interessante war, der Film war eigentlich noch gar nicht, gefühlt gar nicht so alt. Dann selber gemerkt, wie alt ich ist, war mir, glaube ich, 20 Jahre her. Krass. Und der Film adressiert so ein Stück weit die Vita von zwei Brüdern, wo einer von den beiden macht dann eben diesen Anschlag auf das Geflüchtetenheim. Und das Thema des Zentrales ist Einsamkeit. Einsamkeit und das Nichtvorhandensein von Eltern für ihre Kinder. Und da sind jetzt so Sachen, der komplette Film hat nicht einmal ein Handy, nicht einmal ein Smartphone. Und trotzdem ist das Thema Einsamkeit ja eines, das wir irgendwie auch in quasi als Faktor in Radikalisierungsprozessen haben, das sich dann eben halt auf andere Themen auswirkt. Du bist einsam, verbringst Zeit im Netz, kommst bei bestimmten Plattformen schneller zu bestimmten Themen. Und das sind so Dinge, wo ich sagen würde, das wäre so ein Beispiel für was, was sich richtig hart verändert hat. Mhm. Aber in der Funktionsweise, dass irgendwie oft der Auslöser Einsamkeit ist, dass die Ärzte schon immer recht hatten mit ihrem Schrei nach Liebe. Weil deswegen fühlt man sich ja einsam, wenn man das Gefühl hat, keiner ist irgendwie für einen da. Das sind so Dinge, die gleich geblieben sind.
Das sind ja so die Grundbedürfnisse, ne, die du eigentlich thematisierst, die ja von Anfang an schon da sind, wenn wir uns die Babys angucken, welche Grundbedürfnisse da wichtig sind. Glaubst du, dass sich tatsächlich auch aufgrund der ja, wirtschaftlichen Lage, der verschiedensten Herausforderungen, die wir heute stehen, dass auch Kriege sich irgendwie ganz anders wieder verändert haben, dass das sozusagen auch nochmal Auslöser sind, die tatsächlich diese Themen nochmal in einer ganz besonderen Art und Weise verstärken?
Kennst du das Konzept der relativen Deprivation? Sagt dir das was?
Nee, aber das also musst du bitte nochmal hier erklären.
Ja,
vor allen Dingen die Fremdwörter.
Mache ich sehr gerne, weil ich ein großer Freund bin von diesem Denken. Relative Deprivation, da steckt ja dieses Wort relativ drin. Mhm. Also das heißt, du hast eine Bezugsgröße, die bei dir eine andere sein kann wie bei mir. Deprivation kann man salopp übersetzen mit Unzufriedenheit. Das ist so ein Begriff von Görr geprägt, der erklärt, dass eigentlich in Radikalisierungsprozessen oder als Auslöser des, dass du dann irgendwann anfängst, andere zu hassen, andere abzuwerten. Also auch sehr, sehr vereinfacht jetzt, dass wir auf der einen Seite so absolute Faktoren der Deprivation haben, also Dinge, die ich nachweisen kann, wie eben Inflationsraten, Arbeitslosigkeit, die was mit Menschen macht. Und ich glaube, dass aber der Punkt, den wir haben, dieses relative Deprivation sagt, es kommt immer darauf an, mit welcher Gruppe ich mich vergleichen kann. Also mit welcher Gruppe kann ich jetzt so ein Stück weit das, was ich das Gefühl habe, was mir zusteht, wie kann ich das vergleichen? Und warum ich dieses Element der relativen Deprivation so wichtig finde, ist, wenn wir uns anschauen, 2015, 16, als wir diese starke Mobilisierung hatten gegen Geflüchtetenunterkünfte, dann waren es jetzt ja damals, verglichen mit heute, viel, viel weniger Krisen. Es waren auch nicht nur jetzt irgendwie gesellschaftlich Abgehängte, die bereit waren, irgendwie sich gegen die Einrichtung von Geflüchtetenunterkünften zu engagieren, sondern das war eben, das hat funktioniert über diese Relativität, indem ich entweder mit verrückten Zahlenbeispielen erklärt habe, beispielsweise, wie viel so ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling an Geld kostet für den Staat. Und da kommen da große Summen raus, weil das sich ja alles durch so Entgeltordnungen aus den Sozialgesetzbüchern ergeben für stationäre Unterbringung. Und den Betrag kann ich in Relation setzen zu dem, was ich jetzt verdiene. Und dann wirst du sehr schnell feststellen, damit kann ich eine richtige Bandbreite an Leuten wütend machen. Ich kann über relative Deprivation, so über dieses alles, was auf der Gefühlsebene läuft, so gefühlte Sicherheit. Wenn ich quasi ständig das Gefühl habe, im Netz oder in Social Media begegnet mir, dass wir uns irgendwie kurz vorm Bürgerkrieg befinden, dass ständig überall alles nur Kriminalität ist und so, dann ist es so ein relatives Deprivationsgefühl, das gar nicht unbedingt absolut messbar sein muss. Und das Interessante ist aber, dass du das auch umdrehen kannst, dass du ja durchaus auch Menschen haben kannst, die wenig haben und die trotzdem glücklich sein können, je nachdem, was ich halt irgendwie so ins Zentrum rücke und was die Grundbedürfnisse sind. Und du kriegst halt so ein Grundbedürfnis, das Einsamkeit oder das im Prinzip Zuneigung, das kriegst du ja nicht über, keine Ahnung, habe ich jetzt 3 Telefone, habe ich 2 Autos und das ist ja das, was die Krise, die aktuell ist, mit uns ja so ein Stück weit vor allem macht. Können wir den Wohlstand so halten und mit was vergleichen wir uns? Und ich glaube, dass da eben wichtig ist, immer sich wieder darauf zu konzentrieren, was macht die Menschen denn am Ende des Tages tatsächlich glücklich?
Jetzt hast du ja gerade nochmal gesagt, dass es sozusagen auch ein Verstärker sind. Wie siehst du das tatsächlich aber auch mit dem Bezug auf das Analoge? Also ich meine auch im Miteinander, was uns sozusagen auch begegnet, wie viel oder welche Intensität hat das tatsächlich auch zur Folge, dass solche Themen wie Extremismus viel stärker greifen können? Denn wenn man sich auch Statistiken anguckt, wie auch häusliche Gewalt und Co. zugenommen hat, dann sind das ja deutliche Indikatoren, die ganz weit weg noch sind, auch von Social Media, sondern die tatsächlich im Hier und Jetzt in der Nachbarschaft, nebendran beim Nachbarn, bei jedem dritten Kind inzwischen ja auch tatsächlich mit passieren oder wahrzunehmen sind. Woher siehst du diesen massiven Anstieg tatsächlich?
Also ich glaube, was wir bei vielen Jugendlichen, die uns begegnen, nicht vergessen dürfen, ist, wobei ich da immer interessant finde, die Studien, gibt es ja unterschiedliche Bewertungen des Ganzen, aber ich bilde mir schon ein, dass dieses 2 Jahre fehlende Sozialisation durch die Pandemie einfach auch schon eine Rolle spielt. Ich war damals als Sachverständiger in der Enquete-Kommission des Landtags Baden-Württemberg. Und vor mir hat ein Referent gesprochen, Alexander Jendell von der Uni Leipzig, der eben halt nochmal betont hat, wie also dysfunktionale Familien, die vorher schon dysfunktional waren, weil eben Elternteile, Vernachlässigung, weil Gewalt in der Familie eine Rolle gespielt hat, in diesen pandemischen Settings, also mit, dass das natürlich erstmal diese Familien noch dysfunktionaler gemacht hat. Dass das einhergeht mit einer Zunahme von Gewalterfahrung in Familien, dann auch wieder so begünstigt, dass man selber Gewalterfahrungen versucht zu reproduzieren. Da ist mir so ein bisschen hängen geblieben, dass wir das ja auch so ein bisschen oft vergessen, dass das ja war. Also bei einer bestimmten Generation, dieses auch sehr viel über Social Media sich informiert zu haben, dass wir seit 2 Jahren erleben, dass die großen Tech-Plattformen sich verabschieden von Dingen, die sie einmal eingeführt haben, wie so Faktenchecks oder also diese Mechanismen, die ja mit dem, dass Trump kam, hat ja Mark Zuckerberg direkt ein paar Dinge mal so abgeschafft. Ich finde es übrigens total spannend, dass wir in den ganzen Diskursen, die wir aktuell führen, uns sehr stark auf TikTok und Co. und die Jugend konzentrieren und in meinen Augen viel zu wenig über so diese ganz andere Alterskohorte sprechen, die auf Facebook komplett am Rad dreht. Und die sich auch in meinen Augen, also ich kriege das immer über meine Mutter mit, weil meine Mutter wohnt in einem eher kleinen ländlichen Raum, wo es auch nicht so das Privileg wie hier jetzt in Stuttgart, dass du mehrere Lokalzeitungen, die tatsächlich noch Lokalredakteure haben, sondern einfach viel an Info dann über Social Media und die Facebook-Gruppe läuft vor Ort. Und wenn die mir dann immer sagt, was sich die Leute da hin und her schicken, das sind alles Sachen, die du mit zwei Google-Klicks als Desinformation enttarnen könntest und trotzdem funktioniert es, weil das so bequem auch ist. Und da reden wir eben nicht von Jugendlichen, sondern da reden wir von meistens Leuten, so keine Ahnung, ich würde jetzt mal sagen, mindestens 40 plus, bei der Generation von meiner Mutter eher so 50, 60 plus. Und das sind so Dinge, wo du früher gedacht hättest, das kann kein Mensch erzählen, weil das sich so hart bricht an dem, was wir so irgendwie als Generation, ich bin ja irgendwie Mitte 40, wo man wusste, wo halt seriöse Informationen herkommt und wo nicht, und wie man auch so ein bisschen groß wird, wenn man einfach verschiedene Zeitungen liest. Das macht natürlich was mit einer Gesellschaft auch über diese Erwachsenen wieder zu dem, wenn ich jetzt als Jugendlicher aufwachse, in einem Elternhaus oder umgeben von Menschen, die das als Information haben, dann hilft es nichts, dass wir nicht trotzdem auch über TikTok reden müssen und die Mechanismen dort, aber wir müssen es halt eingebettet in so einen Gesamtkontext sehen. Also wo haben wir einfach auch, ja, keine Ahnung, Eltern, die vielleicht eher Teil des Problems, wenn man es jetzt mal so will, bezogen auf Desinformation oder dass auch diese Hassnarrative weiter nach vorne treten. Und ich glaube auch, was wir so ein bisschen wahrnehmen oder was mir mitunter Sorge bereitet, war vor allem jetzt während der letzten Regierung, so dieses nicht mehr aus dem Wahlkampfmodus rauskommen. Also dieses, ich kann damit leben, wenn man in einem Wahlkampf mal auch irgendwie so ein bisschen sich härter angeht und dann aber weiß, danach geht man in so ein, jetzt wird es pragmatisch. Und ich glaube, das ist schon auch noch eine Ebene, dass in der letzten Regierung teilweise eine Art des Umgangs miteinander gepflegt wurde, die einfach unter der Gürtellinie war. Also weit unter dem, wo ich sage, also, und es trägt sich weiter. Also, wenn ich Ärger haben will, dann gehe ich zu meinem Vater und rede mit ihm über Robert Habeck. Da hat er sofort Puls. So. Das ist, und da geht's gar nicht mehr um Inhalte. So. Und das kommt aus so einem gesamtgesellschaftlichen, ja.
Boah, aber das waren ja irgendwie tatsächlich, also wenn ich jetzt mal so zurückblicke, auch an meine Kindheit, Politik und Religion, das waren ja irgendwie schon immer Themen, die ganz, ganz impulsiv geladen waren, also ne, wo die Emotionen sich transportieren, wo man auch wenig, wo auch Fakten nicht unbedingt helfen, sondern wo natürlich viel Gefühl auch mit reinspielt, um das sozusagen dann nachher eben auch sich widerspiegelt. Wie glaubst du, dass es tatsächlich auch hier noch mal viel stärker zugenommen hat, auch durch die angrenzenden Länder oder ich meine auch über Verstärker USA? Sind das solche Themen, die auch noch mal da ein besonderes Augenmerk verlangen?
Also, ich habe ja, ich bin jetzt in so einem Bereich, wo ich aus anekdotischer Evidenz oder aus quasi persönlicher biografischer, ich will das immer nur spoilern, damit man weiß, es ist jetzt keine Studienlage, auf die ich zurückgreife. Ich bilde mir schon ein, oder ich bilde mir ein Bewusstsein zu haben, dass das früher schon auch so war. Dass der Stammtisch, meine Eltern hatten Gastronomie, das heißt, dort wurde immer auch schon viel über Politik geschritten. Ist aber ein Unterschied, ob du halt irgendwie nach dem fünften Weizenbier anfängst, dich im Ton zu vergreifen und irgendwie bei einem Nullerpegel noch erstmal anders irgendwie versuchst, über Sachen zu sprechen. Ich glaube auch, dass das eine Kontinuität ist, die ich in meiner Arbeit beobachte, dass dieses grundsätzliche Verständnis, das wir von Politik haben, also Politik als etwas, ach, die reden nur, die sind sowieso komplett entfernt, so, die kümmern sich nicht um die richtigen Probleme. Das ist so eine Haltung, die zieht sich irgendwie schon so ein bisschen durch, die gab es schon immer. Ich glaube aber, dass die sehr, sehr anschlussfähig ist für eben das, was wir aus dem Populismus kennen. Also, dass dann im Prinzip die gesamte politische Kaste als irgendwie homogenen Block, als irgendwie so Elitenkonstruktion, dass das eine große Rolle spielt als Einfallstor für den Populismus. Und der Populismus dient dann eben halt als Durchlauferhitzer für eben halt auch extremistische Positionen. Und ich habe neulich, hatte ich so einen Film geschaut, ich weiß nicht, kennst du den Last Action Hero mit Schwarzenegger? Ich fand es so interessant, weil da kommt er ja raus aus dieser Kinowelt, also für alle, die den Film nicht kennen, das ist so ein kleiner Junge und der schaut einen Film und der kommt dann in den Film rein und dann kommt er kurz mit Arnold Schwarzenegger in die echte Welt rein. Und Arnold Schwarzenegger kommt ja dann an so einen Punkt und regt sich auf, wie beschissen die echte Welt ist, weil da ja ganz viele Dinge schlimm sind und dann setzt sich so dieser ältere Herr zu ihm und sagt, ja, die echte Welt, da sind ganz, ganz schlimm die Politiker und Regen und erzählt ganz viele Sachen auf und irgendwann sagt er nochmal Politiker. Und dann sagt Arnold, die hattest du schon, sagt, ja, die sind doppelt schlimm. Also das fand ich so, weil das war das erste Mal, wo mir das bewusst wurde, dass wir halt eigentlich irgendwie mindestens für meine Generation, weil das ist so die Generation, also das, mit dem ich groß wurde, war das immer so eine Gruppe, auf die man schon gern draufgehauen hatte. Und jetzt wundern wir uns, dass Parteien halt hingehen und sagen, naja, die können erstmal alle gar nichts. Und ich finde halt durch die letzte, den Umgang mit der letzten Regierung, wurde das alles nochmal so eine Spur, also überhaupt gar nicht mehr auf der Sachebene, sondern dann wurden, also, und ich will da jetzt ja gar nicht irgendwie mich jetzt hier als Verteidiger der Grünen aufschwingen, aber da war es dann halt schon oft, dass Frauen der Grünen massiv im Zentrum standen. Und da ging es nicht um politische Positionen, sondern da ging es um deren Gewicht, da ging es um deren Aussehen, da ging es um deren kompletten Absprache von Intelligenz oder Fähigkeiten, sich zu einem Thema zu äußern. Und ich finde, wenn das sich erstmal in einem politischen Feld etabliert, habe ich oft so das Gefühl, ist Politikern überhaupt gar nicht klar, dass die da damit immer, immer auch an dem Ast sitzen, sägen, auf dem sie selber auch sitzen, weil das im Prinzip ein Angriff auf unsere Demokratie funktioniert nicht ohne Parteien. Und ich bin dankbar um jeden, jeden wirklich, der sich in einer demokratischen Partei engagiert.
Ist ja auch nicht so leicht, wie man da jetzt auch deutlich mitkriegt in der Politik. Jetzt hast du ja gerade was gesagt, nämlich auf welche Dinge da oder worüber gesprochen wurde, dass tatsächlich da auch Frauen auf bestimmte Dinge immer noch sehr stark reduziert werden. Du hast ganz am Anfang gesagt, dass das Thema Männlichkeit ein Riesenthema ist in diesem ganzen Extremismus-Spektrum. Wie sehr fällt das tatsächlich auch in diesen politischen mit rein, dass wir diese Dinge da auch in der Form erleben? Kannst du das da auch so wahrnehmen, dass genau dieses Thema Männlichkeit vielleicht im Hintergrund genauso ja eine Relevanz hat, um quasi so hochzukochen?
Ich glaube schon, dass das natürlich auch in den Kontexten eine Rolle spielt. Ich habe aber auch das Gefühl, dass wir so eine Ambivalenz an der Stelle haben. Also, dass wir bei allen Problemen, die ich jetzt aus meiner Perspektive beschreite, aber ich bin ja jetzt jemand Besonderes. Ich bin Extremismus-Distanzierungsfachstelle. Das heißt, wir kümmern uns ja um die kleine Gruppe von Menschen, von denen wir erstmal vielleicht das Gefühl haben, dort kann sich auch eine Radikalisierung in Gewalt vollziehen. Das heißt, es ist ein sehr, sehr kleiner Bestandteil, bei dem ich aber merke, da spielt dieses Thema toxische Männlichkeit eine sehr große Rolle. Gesamtgesellschaftlich ist es ja so, dass wir durchaus an ein paar Fronten, wenn man es so nennen will, sondern auch durchaus immer mal wieder Erfolge erzielt haben. Ich das Gefühl habe, wir kommen aber nicht so richtig ins Kommunizieren von den Dingen rein, die auch mal gut gelaufen sind. Also von den Fortschritten, die auch schon durchaus passiert sind. Und wir hatten ja vor kurzem, hatte ich mit einer Mitarbeiterin, die war so ganz überrascht, weil die wollte irgendwie sowas erzählen von so einer ganz bekannten Rede von so einer Frau im Bundestag. Und ich wusste sofort, Waltraud Schoppe. Und sie so, wieso ich denn jetzt den Namen weiß? Und dann sage ich, Alter, Waltraud Schoppe, den Namen muss man wissen, weil das ist die Rede und dann die Rückfrage nach ihrer Rede von Petra Kelly, die dann, da ging es um Vergewaltigung innerhalb der Ehe und die Positionierung dazu. Und das ist ja alles noch nicht lang her. Also das ist gemessen an, wie lange andere Dinge irgendwie so her sind, die Suffragettenbewegung und so. Und
willst du mal gerade so die Zeitdimension sagen, von der wir da sprechen?
Also die Abschaffung der Vergewaltigung in der Ehe war ja die Abstimmung, glaube ich, 1997, jetzt so aus dem Bauch raus. Und die Debatte mit Waltraud Schoppe war, ich meine 70er oder 80er Jahre, kann man ja gerne irgendwie nochmal spezifizieren. Aber das heißt, dieses Gelächter, das ja ausgelöst hat. Also ich finde immer so krass, wenn man sich das juristisch vorstellt, dass er diese Forderung, dass ich als Frau in der Ehe einfach nicht vergewaltigt werden darf, das ist ja die Frage, die sich stellt, ob der Redner, der vorne ist, da dagegen wäre. Und dann begründet er das ja mit der Schwierigkeit des Richters, das nachzuweisen. Und es ist noch nicht so weit, das war Common Sense. Und ich arbeite in so einer Vorlesung, die wir haben, wo wir so durch die Entstehung und die Kontinuität von Rechtsterrorismus und rechtsextremen Akteuren, da arbeite ich immer mit so einem Zeitstrahl und gehe so durch die Jahrzehnte durch und bringe dann immer auch so Videoclips mit O-Tönen von Leuten, die irgendwie interviewt werden. Und da gibt es immer eines, wo die Leute eher so lachen. Da geht es darum, dass Männer werden befragt, ob sie denn ihre Frau Auto fahren lassen. Und dann hast du halt lauter Herren. Also erstens mal ist der Typ, der die Fragen stellt, ist ein Herr. Und der fragt lauter Herren, ob sie denn dafür sind, dass Frauen Auto fahren. Und die lachen alle. Also die finden die Frage schon so absurd. Und ich habe jetzt ein neues Videoschnipsel gefunden. Da geht es nämlich darum, dass Männer im öffentlichen Raum, und das ist ein Farbvideo, also muss schon ein bisschen später sein, werden die gefragt, ob sie denn schon mal vergewaltigt haben. Und die sagen in Interviews eben offen auf der Straße mitunter eben ja. Also, und das ist immer so das, wo ich das Gefühl habe, so dieses immer mal wieder auch, also das war mal Common Sense. Und nicht, dass ich jetzt sagen will, deswegen können wir uns jetzt zurücklehnen und müssen in dem Thema nichts mehr machen, weil ich sehe tagtäglich, dass dieses Thema immer noch eine große Rolle spielt. Aber wir haben beispielsweise, dass durchaus jetzt mehrere Leute auch mit dem Begriff Femizid was anfangen können, dass wir da in der Berichterstattung, das ist mühsam, ernährt sich das Eichhörnchen, aber ich finde, manchmal müsste man auch stärker immer wieder darauf hinweisen, wo man einfach auch schon auch richtige Erfolge errungen hat. Und in aller Konsequenz müsste man an der Stelle dann halt auch immer wieder, deswegen merke ich mir den Namen Waltraud Schoppe, sagen, wem wir es denn auch zu verdanken haben, dass wir da tatsächlich irgendwie auch nach vorne gekommen sind.
Ich finde es ganz spannend, was du jetzt gerade alles gesagt hast, nämlich welche Rolle auch Kommunikation tatsächlich spielen an dem Punkt. Und wäre es nicht wichtig, tatsächlich Narrative an der Stelle zu ändern, die es braucht? Wie schätzt du das ein? Wie könnten Narrative auch gegenwirken? Und welchen Anteil haben eigentlich auch Medien für dich an der Konstellation, dass die Erfolge auch wenig bis kaum sichtbar sind?
Ich habe letztes Jahr das Vergnügen gehabt, dass ich, glaube ich, auch im Dezember auf dem Mediengipfel, europäischer Mediengipfel in Lech sein durfte. Und da ging es eigentlich um dieses, Trump war, glaube ich, noch nicht gewählt, sondern vor der Wahl. Und da ging es auch so ein bisschen darum, wird jetzt Europa zerrieben zwischen den Blöcken? War so die große Frage. Und ich fand es total interessant, dass an irgendeiner Stelle auch irgendeiner, ein Vertreter aus Deutschland, gesagt hat, das Grundproblem ist wirklich dieser starke Fokus immer auf die Negativität. Also immer nur auf das Schlechte sich zu konzentrieren. Und ich glaube, der Punkt ist der, dass es gar nicht darum geht, alles rosa irgendwie jetzt anzustreichen und irgendwie nur die guten Dinge hervorzuheben, wobei das manchmal auch gut tut. Dieses Good News Magazine zum Beispiel ist einfach schön, immer mal wieder auch zu sehen, was sind denn die Dinge, die gelingen. Ich glaube, es ist der Mix. Es ist der Mix, ob ich beispielsweise über etwas berichte, was ein reales Problem ist, und aber in der Berichterstattung gleich auch sagt, und das sind gerade im Moment Lösungsansätze, die diskutiert werden und auf die wir uns konzentrieren können, sodass ich sage, ich muss ja trotzdem über Dinge berichten, die in der Welt gerade vor sich gehen und die nicht schön sind. Aber wenn ich halt darauf verweile, nur einen Problemaufriss zu machen, ohne halt mir auch die Mühe zu machen, was sind denn tatsächlich auch gerade konstruktive Lösungsansätze, die funktionieren. Also um da mal so ein Beispiel aus einem komplett anderen Bereich zu bringen, weil das ein Professor mir neulich gesagt hat, wenn ich über Krankenhauskeime berichte, dann kann ich da sehr, sehr viel eigentlich erstmal ganz schlechte Sachen erzählen, weil das einfach ein Riesenproblem ist. Und gleichzeitig kann ich aber aufgreifen, wo macht denn gerade welche Uni, welches Krankenhaus, welche Projekte, welche Ansätze, die da dagegen wirken. Dann habe ich über das eine erzählt, über das man berichten muss, und über das andere auch. Und ich weiß ja nicht, ob du, ich habe ja zum ersten Advent einen Artikel geschrieben, nachdem jetzt diese Stadtbilddebatte endlich abgeebbt ist und ich das Gefühl hatte, jetzt kann ich mich auch dazu äußern, weil ich mir so lange auf die Zunge gebissen habe, damit dieses Thema an uns vorübergeht. Weil das Problem war ja, dass dieses Stadtbildthema in diesem Schatten dieser Remigrationsbegriffsnormalisierung passiert ist. Und ich glaube, genau das ist so ein bisschen das Problem, wenn Politik dann selber, Politik muss manchmal abstrakt kommunizieren, weil eine repräsentative Demokratie braucht Parteien, die bis zu einem gewissen Grad abstrakt kommunizieren dürfen. Das akzeptiere ich. Aber das Problem an dieser Stadtbilddebatte war, dass die ja in das gleiche Horn geblasen hat, wie mehr oder weniger dieser Remigrationsbegriff in seiner Abstraktheit als Vorfeld so ein Stück weit einen Nährboden geliefert hat, wo wir jetzt einfach einen Begriff haben, der kommt aus dem klassischen Rechtsextremismus. Rechtsextreme wissen, was die drunter meinen. Und weil wir irgendwie ja auch nicht genügend Druck aufbauen über jetzt, keine Ahnung, Verbotsverfahren oder dergleichen, haben wir, dass dieser Begriff so vage genutzt werden kann. Also von wegen, ja, nein, nein, wir meinen doch nur die, die man quasi irgendwie abschiebe. So, die meinen wir. Aber gleichzeitig werden Abschiebekalender, ich glaube, die baden-württembergische Landtagsfraktion hat so Abschiebekalender mit verschiedenen Flugzeugen. Das ist quasi eine bewusste, abstrakte Kommunikation, die dazu dient, quasi bis in rechtsextreme Sphären hinein diesen Begriff unscharf zu lassen und gleichzeitig irgendwie auch zu wissen, dass sich niemand an der Unschärfe stört, weil in dem Augenblick, wo ja dieser Remigrationsbegriff deutsche Staatsbürger und Staatsbürgerinnen trifft, dann sind wir in dem, was das Bundesamt für Verfassungsschutz ja in seinem Gutachten geschrieben hat. Das wäre dann zu prüfen, ob das verfassungswidrig ist. Und jetzt setzt du auf diesen Diskurs aus Unwissenheit oder aus einfach auch, keine Ahnung, vielleicht dem Gefühl, dass das wirklich das Thema ist, das alle Leute gerade beschäftigt, lest du ins gleiche Horn. Auch abstrakt. Und wie gesagt, Politik, ich erlaube Politik abstrakt zu kommunizieren, aber ich muss wissen, auf welches Thema ich gerade setze und wem ich damit so ein Stück weit eigentlich den Boden ebne. Dass sich quasi irgendwie die Vorstellung, jedwedes Problem lässt sich am Äußeren erkennen. Dann am besten Fall sogar noch, weil das vergessen wir ja oft, diese Stadtbilddebatte wurde ja eingefädelt über die Zahlen zu den Abschiebungen. Also wir haben eine Verknüpfung von, wir können Probleme, die wir hier im Land haben, lösen, indem wir abschieben. Das ist, wie gesagt, das ist schwierig.
Das sind jetzt die Verknüpfungen, die du sozusagen aufzeigst. Ich finde, noch eine viel wichtigere Frage ist tatsächlich auch, wie verhält sich unsere Sprache oder wie hat sich tatsächlich auch unsere Sprache sozusagen verändert und welchen Einfluss hat die tatsächlich? Müssen wir uns nicht mehr Gedanken darüber machen, wie wir Dinge formulieren und aussprechen?
Ja, es gab mal so einen Kabarettist, der hat gesagt, in den Talkshows sitzen die Leute immer und dann sagen die, ich denke. Ich glaube, manchmal ist es einfach voll gut, nachzudenken, bevor man was sagt. Ich habe so das Gefühl, was ich ganz gern auch meinen Mitarbeitenden immer versuche, auf den Weg zu geben, ist, wenn eine Frage kommt und ihr habt keine Ahnung. Ist ja doof immer so, weil du bist ja der Experte, wirst eingeladen. So. Einfach zu sagen, ich jetzt keine Ahnung. Und bevor ich jetzt irgendwas Falsches oder Doofes sage, möchte ich mich dazu einfach, ich kann, wenn es Ihnen die Frage so wichtig ist, nehme ich sie mit, dann können wir sie recherchieren. So wie vorher mit dem Datum. Einfach zu sagen, ich weiß das jetzt nicht, wann Waltraud Schoppe das nochmal gesagt hat. Ich habe eine Zahl im Kopf, aber jetzt eine präzise Zahl raushauen und dann ist die falsch. Also dieses Nachdenken, bevor man was sagt. Akzeptieren, mit wem rede ich gerade? Warum rede ich mit wem gerade, wie und wo? Dieses Ja, so ein bisschen, ich weiß nicht, kennst du das Harvard-Konzept? Ich bin so ein Riesenfan von dem Harvard-Konzept. Und das Harvard-Konzept sagt ja eigentlich auch so eine dieser Metaebenen-Botschaften, weil wir können jetzt ja nicht im Podcast das komplette Konzept vorstellen, ist sich einfach vorbereiten. Und ich finde, ein Gespräch zu führen, eine Pressekonferenz zu geben, Vorbereitung, mit wem rede ich jetzt? Über was rede ich jetzt? Über was sollte ich auf gar keinen Fall reden? Was sind die Themen, die ich adressiere? Und wo gebe ich zu, dass ich sage, da habe ich jetzt gerade keine Ahnung? So, das, ich glaube, das würde ich mir an vielen Stellen einfach, glaube ich, wünschen.
Würde wahrscheinlich wirklich helfen. Also würde für einen selber ja auch viel mehr Klarheit bringen, das auch benennen zu können. Aber es setzt auch voraus, tatsächlich sich mit sich selbst wahrscheinlich ein bisschen mehr zu beschäftigen. Und ich glaube, es ist viel einfacher, sich mit anderen zu beschäftigen, als sich eben mit sich selbst. Denn das Ändern fängt ja eher bei einem selber an als bei anderen. Du hast am Anfang was gesagt, ja auch sozusagen mit dem Thema Männlichkeit, Stereotype, Einsamkeit, Emotionen, die da sozusagen auch wichtig sind. Ich bin reingegangen, habe gesagt, ja, die Grundbedürfnisse, die eigentlich erfüllt sein müssen. Wir haben jetzt noch mal eine ganz andere Zielgruppe gehabt, nämlich die Eltern, die vielleicht Großeltern auch sind, die wir sozusagen auch noch mal mit beleuchtet haben, die ja vielfach in der Debatte gar nicht gesehen werden, sondern immer Jugendliche. Wie wichtig ist denn tatsächlich, statt diese emotionalen Themen und die Grundbedürfnisse, das Thema Wirksamkeit? Also wie schätzt du das ein tatsächlich für junge Menschen, aber auch Eltern oder auch Großeltern in dem Kontext? Was könnte das sozusagen auch bewirken und gerade auch vielleicht eine Kehrtwende damit vollführen, auch mit im Bereich, Extremismus und Radikalisierung?
Das ist voll interessant. Ich habe gestern hab gerade so eine Reihe laufen. Also wir haben immer so Slideshows, wo wir Themen aufgreifen. Und aktuell habe ich eine laufen zum Thema Argumente. Und da geht es tatsächlich, was mir so ein bisschen mit dieser Slideshow am Herzen lag, war tatsächlich vor der Frage, was bewirke ich, die Frage, was will ich denn bewirken? Und dann kann ich überlegen, ist meine Wirkannahme überhaupt realistisch? Ist die plausibel? Wie viele Ressourcen bin ich bereit einzugeben? Und die Idee von dieser Kampagne war, auch so zu erklären, warum funktionieren manche Diskussionen und manche nicht. Und da war es total interessant. An einer Stelle war etwas ein bisschen knapp formuliert, weil das sind Slideshows, da kannst du nicht irgendwie in aller Komplexität. Und dann hat ein Kollege auf Insta die Slideshow geteilt, aber mit einem Kommentar, den er dazu gegeben hat, weil ich geschrieben hatte, dass wir eben aufpassen müssen, manchmal geben wir den Dingen auch unnötig Reichweite, indem wir darauf reagieren. Und er hat dann eben geantwortet, hat gesagt, ja, da gäbe es ja keine quasi empirischen Klarheit, dass jedes Reagieren eigentlich so ein Stück weit erstmal mit Reichweite irgendwie einhergeht. Der kam aus der Counter-Speech-Ecke, macht das auch professionell. Und es ist ja so, dass wir tatsächlich wissen, dass wenn Gegenrede eine Strategie verfolgt, also sich quasi genau das, was das Harvard-Konzept auch macht, vorher überlegt, mit wem rede ich hier? Habe ich Mitlesende, die ich erreiche? Dann wissen wir, dass Counter-Speech wirken kann im Sinne von, ich widerspreche einer eindeutigen Schwarz-Weiß-Meinung, indem ich sage, naja, so einfach ist das nicht. Mal ganz vereinfacht gesprochen. Aber in dem Augenblick, wo ich mir keine Gedanken mache, ist es, auf wen reagiere ich da? Habe ich überhaupt Mitlesende? Also diese ganzen Gedanken, die vorgeschaltet sind, kann ich Dinge erstmal verschlimmbessern. Und unser Posting war ja tatsächlich so ein bisschen gedacht, weg von nur das Ganze in digitalen Kontexten sehen, sondern einfach das auch mal in reale Bezüge setzen. Und da sind mir halt direkt zwei Beispiele eingefallen. Das eine ist schon eine Weile her, Xavier Naidoo, der weinend am Anfang von der Pandemie über Adrenochrom redet. Hat bei uns dazu geführt, dass diese Bekanntheit von QAnon durch die Berichterstattung des weinenden Xavier Naidoos, das ist durch die Decke geschossen, weil das dem Thema Reichweite gegeben hat, weil alle darüber berichtet haben. Und jetzt das sehr aktuelle Beispiel, dieser Typ vom AfD, also dieser Jugendorganisation, über den alle berichten, weil er sich ja so in seinem Duktus und Habitus und so stark irgendwie an Hitlerreden orientiert und keiner redet darüber, dass erstens mal fast jede andere Rede auf diesem Tag ähnlich war vom Inhalt, und kaum jemand redet über den Vorsitzenden, dass dem seine Rede auch inhaltlich nicht sonderlich besser war und seine Vita und seine Verbindungen in den Rechtsextremismus. Und das sind halt so diese Dinge, wo ich sage, naja, da haben wir vielleicht doch ein bisschen beide recht, dass die Medien in ihrer Berichterstattung, die Medien jetzt als bewusst vereinfachter Begriff, auf etwas reagiere. Das Reichweite. Reichweite ist ja auch so ein Stück weit. Reichweite füllt das Glas, in dem unsere Aufmerksamkeit ist. Und wenn halt das Glas voll ist, kriegst du keine Aufmerksamkeit mehr für was anderes rein. Und dass das ja Teil der Taktik ist, dieses Flood the Zone with Bullshit, das kennen wir jetzt ja aus den Staaten sehr, sehr stark. Und das bedeutet, wir müssen dann, finde ich, halt schon manchmal so ein bisschen überlegter schauen, auf was reagieren wir jetzt, was geben wir Reichweite und wo reden wir das? Und gerade bei deiner Frage mit den Eltern, mit den Angehörigen, glaube ich halt, meine Taktik war immer, den Leuten nicht online zu widersprechen. Wenn ich die kenne aus dem Dorf und wenn ich es online machen möchte, dann auf jeden Fall nicht auf deren Facebook-Seite. Im Zweifel. Also dieses wirklich Überlegen, weil was passiert da? Ich stelle die Leute bloß. Ja, im Zweifel. Und wir wollen alle ja nie Unterhaltungen verlieren, weil wir Streit ja auch nicht als Mehrwert erleben. Ganz viele mit, wir gehen raus und sagen, oh, das war jetzt ein interessanter Streit, ich habe meinen Standpunkt gewechselt. Sondern es sind ja Ebenen, da brauchst du Vertrauen, da brauchst du Beziehung, damit du wirklich so aus einem Streit rausgehen kannst. Online ist ja eher so Gesichtswahrung, die Leute gehen dann vielleicht eher nochmal in die Recherche, steigern sich rein, wechseln quasi das Feld und gehen dann von der Sachebene auf die persönliche Ebene. Die Erfahrung, die ich eben halt gemacht habe, war, oft die Leute privat anschreiben oder wenn ich die sehe, am besten sogar in echt. Oder, dass ich ein Thema aufgegriffen habe, wo die über irgendwas gepostet haben und habe ich selber einen Post dazu gemacht und habe das auf meiner Seite erklärt. In der Hoffnung, vielleicht sieht das, dann kann er überlegen, reagiert er drauf oder nicht. Aber dieses quasi Leute auf der Sachebene kriegen, ist nie verkehrt. Aber ich muss mir vorher Gedanken machen, was ist der Kontext und kommt meine Sachebene überhaupt an? Oder bezwecke ich halt im schlimmsten Fall genau das Gegenteil?
Ganz schön viel, was man was man zu bedenken hat, tatsächlich in dem Kontext, was du jetzt auch nochmal gesagt hast. Inwiefern brauchen wir Prävention? Also wie kann man da vorgehen? Was kann da sinnvoll sein? Muss oder sollte Prävention tatsächlich auch schon in Schule mitgedacht werden über bestimmte, also auch tatsächlich in den Fächern integriert, gar nicht als solches alleine, sondern da tatsächlich Themen auch davon schon mit einzubinden. Wie relevant ist tatsächlich Schule heute, um eine Wirksamkeit dahingehend zu kriegen, diesen Extremismus ein Stück weit eingrenzen zu können?
Ich würde es mal vom Extremismus loskoppeln und eher schauen, das, was unserem Extremismus ja als Gesellschaft tatsächlich am Ende schadet, ist, wenn die Menschen bereit sind, im Namen von irgendeiner Ideologie Gewalt anzuwenden oder wenn Menschen quasi glauben, verfassungsfeindliche Parteien wählen zu müssen. Das sind so die zwei Dinge. Mhm. Aber der Weg, der dorthin führt, funktioniert ja über Sachen, dass ich weggehe von, ich will Extremismus verhindern, sondern zu, ich will den Menschen eigentlich ermöglichen, wie sie mit den Problemen, die sie im Alltag haben, besser zurechtkommen, dass sie nicht glauben müssen, das wären die Lösungen, die ihnen besser helfen, Anerkennung zu finden. So, das ist ja, es macht was von der Haltung her, weil ich kann dann ganz, ganz andere Lösungsoptionen aufzeichnen. Dann haben wir das Thema, ich kann Medienkompetenz stärken, ich kann Informationskompetenz stärken. Dann habe ich Aufgabengebiete, die eben klassisch im schulischen Bildungsauftrag liegen. Also das sind ja Kulturwerkzeuge, die ich Menschen beibringen muss, bevor wir im Prinzip mit dem Ganzen in Berührung kommen. Ich glaube aber, und das ist der Punkt, warum ich das dann doch jetzt vielleicht im Abschluss auch ganz klug fand, dass wir mit der Liebe und der Einsamkeit und dieser Zuneigung, diesen Grundbedürfnissen anfangen. Wir brauchen eigentlich ganz vieles, was nicht als Präventionsprojekt laufen darf. Sondern wir brauchen Schulsozialarbeit, wir brauchen schulpsychologische Dienste, wir brauchen auch eine Destigmatisierung von diesen Dingen, die da damit einhergehen. Also, dass wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Jugendhilfemaßnahme übers Jugendamt beziehe, dass ich kein Stigma kriege, sondern dass ich das als etwas erlebe, das mir hilft in meiner jetzigen Situation als Eltern, als Jugendlicher, einfach, dass es mir besser geht. Dass ich keine Stigmatisierung habe, wenn ich zum Schulpsychologen gehe. Zum Jugendpsychiater, weil wir diese Dinge erleben und weil das ganz oft ja auch Auslöser sind, die vor allem dort, wo wir dann Gewalt haben, wo Einsamkeit sich über dann tatsächlich auch diese massive Gewalt, die dann ja oft auch stattfindet über den Medienkonsum, dass das alles irgendwie vorhanden ist an Schulen. Auf der einen Seite durch die zur Verfügung stellen von Ressourcen, auf der anderen Stelle, dass wir die Leute sensibilisieren, dass sie erkennen, das ist kein reines pädagogisches Problem, das ist ein pädagogisches und vielleicht ein therapeutisches und ein Lebenswelt- und unter Einbezug der Eltern Problem Und gleichzeitig eben halt diese Destigmatisierung. Weil das ist für uns ganz oft so dieses, ja, zum Jugendamt, da willst du halt auch nicht hin, die nehmen dir die Kinder weg. Und das ist halt nicht das, was ein Jugendamt ja primär auszeichnet. Das wären so meine drei Punkte, glaube ich, für.
Braucht es dafür mehr Reden und welche Beziehung kann tatsächlich dann Schule auch stärken heute?
Also, wir haben ja ganz oft Lehrkräfte in unseren Vorträgen. Und ich sage Lehrkräften immer ganz oft, mir geht es eigentlich gar nicht darum, sie in den Problemen, die wir als maßgeblichen Auslöser sehen für wirklich problematische Radikalisierung, das kriegst du mit Vermittlung von Wissen nicht mehr hin. Sondern da geht es darum, dass du in die Beziehungsarbeit einsteigen musst. Und ich finde, Schule hat trotzdem Anteile, weil sie diese Bildungsaspekte ernst nehmen muss. Ganze, was du aufgezählt hast, Informationskompetenz, Medienkompetenz, eine kritische Auseinandersetzung mit politischer Bildung als Baustein haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Aber dass eben gleichzeitig immer bewusst ist, irgendwo gibt es eine Grenze. Und wenn ich in der Schule Wissen vermittle, sich aber im Prinzip die Lebensrealität jetzt mal platt gesagt für einen jungen Menschen scheiße anfühlt, dann kommen Fakten und Inhalte nicht gegen das Gefühl an, dass es einem nicht gut geht. Und dieses Gefühl des Nicht-Gutgehens, und es kann jetzt relative Deprivation sein, für die, die aufpassen, wissen, was es bedeutet, oder absolut, weil du halt wirklich allein bist. Weil du keine Freundin kriegst. So, weil, und das ist ja nicht schlimm. Das ist vielen auch so ergangen, dass man das ja auch, das gehört dazu. Und jetzt kommst du aber halt in Berührung mit Leuten, die dir erzählen, die docken an dieser Unzufriedenheit, die da ist. Und du wirst diese beiden Ebenen immer gleichzeitig sensibel sein müssen dafür. Und da kann Schule vor allem als Bildungsort das eine erfüllen. Und auf der anderen Seite, weil es eben ja Schulen mittlerweile multiprofessionelle Orte sind, an denen du Sozialarbeit und psychologische Dienste hast und weiterführende Institutionen, dass eigentlich Schule darüber hinaus, wir sagen immer, das Problem mag an der Schule aufschlagen, aber es muss nicht an der Schule allein gelöst werden. Deswegen sind unsere Beratungsansätze immer gucken, was die Situation vor Ort, was sind die Ressourcen vor Ort? Was ist die Situation mit, geht's alle Jugendliche? Was machen wir mit der Klasse? Was machen wir mit, keine Ahnung, Einzelnen aus der Klasse?
Wir könnten wahrscheinlich noch ewig weitersprechen. Ich möchte tatsächlich noch mal so zwei Fragen mit Blick auf dich selber noch mal haben und mit dir einmal in die Vergangenheit zurückspringen, nämlich in deine Schule. Und das kann jetzt, weiß nicht, weiterführende Schule sein, das kann auch Grundschule sein, aber gibt es da tatsächlich was, was dir als erstes in den Kopf kommt? Und wenn ja, was?
Eine Sache zu den Sachen, die gleich geblieben und anders gleichzeitig sind. Medienkompetenz wird ja heute oft verstanden als, dass irgendwie die Leute mit den Smartphones und den Social Media Apps und so. Und ich hatte damals einen Lehrer, Herr Jürgens hieß der, Englisch. Und der hat irgendwann angefangen, dass wir unsere CDs, die wir hatten, mitbringen durften von den De Bands, die wir gehört haben. Und hat dann Englischunterricht mit den Texten der Bands gemacht, die wir mitgebracht haben. Weil er eben gemerkt hat, wir singen halt die Lieder und ganz oft schrecklich falsch und ganz oft auch, dass er gesagt hat, da wird er gern mal drüber reden, was wir denn da so singen. Und ich weiß noch, dass die Band, die ich mitgebracht habe, war damals irgendwie Bloodhound Gang. Da hat er gesagt, die haben wir nicht besprochen, der hat mir wieder mitgegeben, hat gesagt, die besprichst du mit deinem Biologielehrer. Weil Bloodhound Gang ja eigentlich nur über dieses sexualisierte Thema geht. Und ich fand aber, das war für mich so dieser Punkt. Medienkompetenz war für mich immer dieses, es geht um die Medien, mit denen Jugendliche sich gerade beschäftigen. Und es kann die Pokémon-Kartensets sein, um mit denen in dem, was ihnen gerade wichtig ist, was sie packt, was sie antreibt, dort im Prinzip eigentlich mit der Pädagogik anzusetzen und das zu übersetzen in Dinge, die ich vermitteln will. Und ich kann Dinge halt genauso gut mit einem Metallica-Album, also mittlerweile ist Metallica gilt als Klassiker, aber mit im Prinzip, keine Ahnung, mit Musik besprechen, mit Filmen besprechen, mit Computerspielen besprechen, mit Social Media. Und das hat der Herr Jürgens damals schon sehr cool gemacht. Da gab es wahrscheinlich den Begriff Medienkompetenz noch gar nicht. Ja.
Sehr cool, an was du dich da erinnerst. Jetzt hast du ja so ein bisschen schon vorgegriffen, nämlich wenn wir irgendwie in die Zukunft springen, wäre das auch was, was du sagen würdest, was in Zukunft in Schule nicht fehlen dürfte? Oder wäre da ein anderer Aspekt nochmal für dich ganz wichtig, den Schule in Zukunft unbedingt berücksichtigen sollte?
Ich glaube, ein Punkt, und ich freue mich da, dass ich da morgen einen Austausch habe und am Freitag. Ich hatte das vorher schon mal so ein bisschen angeteasert und ich halte das aber für elementar, wenn uns die ganze Lokalpresse wegstirbt. Also wenn uns die Berichterstattung, in die wir auch vertrauen, vor Ort wegfällt, wird es nämlich extrem schwierig, überhaupt die guten Geschichten erzählen zu können, die wir glauben. Weil ob du jetzt eine gute Neuigkeit auf ARD und ZDF glaubst, hängt davon ab, ob du ARD und ZDF grundsätzlich noch misstraust. Und denen wird misstraut. Wem du eher noch traust, weil du es überprüfen kannst, ist, was vor Ort bei dir passiert. Und ich glaube, wenn wir irgendwann, wenn sich das entkoppelt, dass wir noch nicht mal mehr so ein Stück weit eigentlich ein seriöses Bild davon kriegen, was ist bei mir vor Ort los und woran liegt es, dass es bei mir so und so ist. Ein realistisches Bild. Und da sind wir gerade dabei, mit unserer lokalen Zeitung hier, der SZBZ, ein Projekt aufzusetzen, wo es darum geht, wieder so dieses grundsätzliche journalistische Arbeiten transparent zu machen, auch mal eine Druckerei zu besuchen, mal eine Zeitung wieder in die Hand zu nehmen. Weil ich glaube, wenn das mal weg ist, und ob das jetzt in Papier bleiben muss, weiß ich nicht, oder ob wir Rundfunkstaatsverträge neu denken müssen, aber ich halte das für ein Riesenproblem. Wenn unser Lokaljournalismus geht, dann geben wir die einzige Deutungshoheit über das, was meine Probleme vor Ort ausmacht, in die Hände von ja, Plattformen, die Konzerninteressen haben, wo Politik dann direkt mit uns spricht. Und ob die dann alle so ehrlich zu uns sind.
Ja, oder ein paar, die wahrscheinlich das Bild einfach so ein Stück weit stärker bestimmen, die laut sind, ne? Also ja, das ist wahrscheinlich etwas, was passiert.
Ja, das ist, also man mag ja von Böhmermann halten, was er will, aber er hat ja einmal eine Folge gemacht über das Zeitungssterben in den neuen Bundesländern und wie dann diese Verlage aufgekauft werden von mitunter Funktionären, um dann das Printprodukt weiterhin rauszugeben in Form von, das wirkt wie eine Zeitung, weil wer schaut sich denn schon, das ist Informationskompetenz, sich dann das Impressum anzuschauen, wer steht da drin und könnte das eventuell sein, dass meine Berichterstattung vielleicht auch ein bisschen deswegen gefärbt ist und ich glaube, das ist etwas, was ich schon finde, das wäre cool, wenn es so eine Art Revival-Idee gibt, wie wir Zeitung oder Lokaljournalismus wieder stärken als etwas, wo wir sagen, guck mal hier, bei uns laufen Dinge schlecht, aber das sind Sachen, die man machen könnte, das ist, ich glaube, da stirbt unsere Demokratie sonst auch von unten raus.
So. Ja, ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und es knüpft auch ein bisschen an das an, was wir auch jetzt zuletzt im großen Projekt auch in Hessen gemacht haben, nämlich Medienkompetenz heute, wie Schüler und Schülerinnen auch mit Zeitungen arbeiten, bei sich tatsächlich eben mit den regionalen Blättern auch ein Stück weit gucken können auf bestimmte Themen, die sie eben auch umtreiben. Und das ist gar nicht so gewohnt, sondern man ist halt sehr viel online aktiv. Und wie kann man da sozusagen auch gute Verbindungen schaffen zwischen der Online-Welt, der analogen oder haptischen Welt mit der Zeitung in der Hand? Das ist mit Sicherheit eine ganz, ganz große Herausforderung auch für den Wandel der Medienhäuser sozusagen, den es auch braucht. Und lass uns das unbedingt nochmal weiterdenken bei Gelegenheit. Und ich sage ganz herzlichen Dank für die vielen und wertvollen Infos, die du geteilt hast hier und die Einblicke. Und gib dir aber zum Abschluss nochmal das Wort, was du mit den Hörern und Hörerinnen nochmal teilen möchtest. Und sag aber schon vielen Dank.
Ich glaube, meine Botschaft, die ich gern zum Schluss immer wieder senden möchte, ist, die populistischen Akteure, die voller Hass sind und immer behaupten, es gebe den Volkswillen, den sie ja darstellen mit ihrem ganzen Hass. Wir vergessen ganz oft, dass wir in den großen Fragen, in allen repräsentativen Studien, eigentlich große Mehrheiten und Zustimmungswerte haben bei Gleichbehandlung der verschiedenen Geschlechter, die wir da haben, bei sexueller Orientierung. Wir sind als Gesellschaft überhaupt gar nicht so zerstritten, wie wir das eigentlich vermuten könnten. Und das heißt so ein bisschen dieser Appell zum Schluss, immer mal wieder auch mit Leuten gerne in den Streit gehen, Streit als etwas Positives erleben. Es ist nicht schlimm, wenn man in einem Streit auch mal tatsächlich sagt, oh, das sehe ich jetzt anders. Es ist auch so selber, so finde ich, für sich ein bisschen damit umgehen. Wie gehe ich damit um? Und dann ist alles schon gar nicht mehr so düster, wie das oft scheint.
Danke fürs Mutmachen am Ende. Und das sollten wir alle beherzigen. Ich beherzige es auch und sage vielen Dank. Und wir sprechen uns wieder.
Tschüss. Danke für die Einladung.
Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox@digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.